Egal wie alt du gerade bist oder vielleicht auch wie alt du dich fühlst, jeder von euch kennt das, dass man mal ungerecht behandelt wird. Wenn man klein ist, kennt man sowas wie, alle dürfen ein Eis essen, nur ich nicht. Oder vielleicht ein bisschen realistischer, weil eure Eltern bestimmt ganz viel Eis ausgegeben haben. Alle haben teure Schuhe, nur meine Eltern sagen 50 Euro, das ist das Limit. Auch ich als Erwachsener fühle mich oft total ungerecht behandelt. Meistens ist das dann, wenn ich in irgendetwas richtig viel Energie reinstecke, mich so richtig anstrecke und wenn das dann keiner sieht. Oder noch schlimmer, wenn jemand sogar noch meckert. Sieht denn keiner, was mich das gekostet hat? Wie viel Energie ich da reingesteckt habe? Wie sehr ich darunter gelitten habe? Und dann bekommt am Ende wahrscheinlich sogar noch jemand anderes das Lob für das und kriegt etwas geschenkt, wo ich vielleicht lange drauf hingefiebert habe, vielleicht sogar wofür ich gebetet habe, wo ich mich richtig angestrengt habe. Oder warum verhält sich dieser Typ so egoistisch und bekommt trotzdem das, was er haben will? Vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr manchmal auf Dinge wartet, von denen es aber nur eine begrenzte Kapazität gibt. An der Uni ist das ganz häufig so mit den Seminaren. Es gibt coole Seminare mit coolen Seminarleitern und es gibt Seminare, die keiner haben will. Und dann muss man sich halt ganz schnell einloggen zu einer gewissen Zeit. Und wenn dann das Internet gerade nicht funktioniert, dann fühlt man sich sehr, 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 sehr ungerecht behandelt. Und Habakuk kennt Ungerechtigkeit. Habt ihr jetzt spätestens irgendwie bei dem Trailer gemerkt oder in der letzten Predigt, da geht es die ganze Zeit um Ungerechtigkeit. Und Habakuk begegnet dieser Ungerechtigkeit, abgesehen von dem, was in der letzten Predigt gesagt habe, mit Weherufen. Weherufen klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, kennen wir aber alle, ist eigentlich nichts anderes als so ein Fingerzeig. Das macht Jesus auch und vielleicht kennt ihr das auch. Diese Weherufe fangen bei uns meistens an mit, wenn du, dann. Und meistens, muss ich gestehen, benutzen wir das ein bisschen falsch. Wir sagen nämlich gerne sowas wie, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, dann darfst du heute kein Fernsehen. Oder wenn du mich noch einmal so behandelst, dann rede ich nie wieder mit dir. So kennen wir das. Vielleicht nicht ganz so stark, vielleicht formuliert das ein bisschen netter, aber so kennen wir das. Eigentlich ist das nicht ganz richtig, weil ein Fingerzeig ist das hier und keine Drohung. Also es ist eigentlich ein Aufzeigen von Konsequenzen, also quasi wie eine Meldung. Wenn ihr eins von der Predigt behaltet, dann, dass es einen Unterschied macht, ob ich so mache oder ob ich so mache. Das ist nämlich du und das ist, hey, ich möchte dir was sagen, kannst du mich vielleicht dran nehmen? Ich habe eine Hilfestellung. Und jetzt übertrage ich das mal auf mein Hausaufgabenbeispiel. Ich könnte nämlich auch statt, wenn du die Hausaufgaben nicht machst, dann setzt was sagen. Wenn du die Hausaufgaben heute nicht machst, musst du morgen leider Hausaufgaben für 2 Tage machen. Oder wenn du richtig sauer bist und direkt sagst, was du denkst, verletzt du den anderen wahrscheinlich mehr, als du willst. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und der ist ganz wichtig als Grundlage für diese Weherufe. Es ist nicht du, sondern es ist, hey, ich habe da was zu sagen und das hilft dir. Diese Weherufe bei Habakuk machen eigentlich deutlich, dass Habakuk sich zu Unrecht aufregt. Das denkt ihr wahrscheinlich, wenn ihr euch an die letzte Predigt zu Habakuk erinnert, habe ich nicht irgendwie gesagt, er regt sich zu Recht auf über das Leid und die Ungerechtigkeit und Gottes merkwürdigen Plan. Und am Ende habe ich auch gesagt, dass Warten gut ist, dass Hoffen gut ist und dass Gott reagiert. Und heute bei diesen Wehrufen wird deutlich, dass Gott eigentlich reagiert, bevor sich Habakuk überhaupt beschwert. So wie Gott sich die Welt ausgedacht hat, auch seit dem Sündenfall, kann Böses in dieser Welt nicht ungestraft bleiben. Es hat immer eine Konsequenz. Es gibt so etwas wie Karma auf der Welt. Oh, ich habe das böse Wort gesagt, das nicht zur Christenheit passt. Ich glaube aber, dass in allen Wissenschaften, in allen Religionen und in allen Weisheiten sich Gott wiederfindet, weil Gott sich diese Erde ausgedacht hat. Und gute Bücher, auch von Autoren, die keine Christen sind, widersprechen für mein Gefühl irgendwie oft der Bibel ziemlich selten und haben oft ziemlich viele Parallelen. Und deswegen glaube ich auch, dass man keine Angst vor ihnen haben muss, sondern dass man sie ruhig lesen darf und feststellen darf, okay, auch andere Menschen kommen zu den gleichen Schlüssen, weil wir auf dieser von Gott geschaffenen Welt leben. Und ich glaube, es gibt so etwas wie eine universalgültige Gerechtigkeit. Und das will ich euch heute mal ein bisschen nahe bringen. Habakuk schreibt so, dass recht schnell klar wird, okay, er meint konkrete Sachen, aber er verallgemeinert auch manchmal und manchmal klingt das auch total persönlich, so als ob er irgendwie jeden direkt anspricht. Das, was er da sagt, passt in eine konkrete Situation, aber es ist auch ein bisschen universalgültig. Und so verstehe ich eigentlich auch die ganze Bibel. Die Bibel ist in eine konkrete Zeit geschrieben, für eine konkrete Kultur. Und trotzdem ist sie auch heute noch relevant. Nicht immer wortwörtlich, sonst müssten wir uns nämlich heute alle schon längst die Füße gemeinsam gewaschen haben. Hat Jesus so angeordnet, haben wir nicht gemacht. Und trotzdem ist die Bibel absolut gültig, wichtig und lebensverändert. Was hat es also mit diesem biblischen Karma auf sich? Wir schauen uns mal den ersten Zeigefinger Gottes an. Der erste Zeigefinger steht in Habakuk 2, 6 und 7. Habakuk 2, 6 und 7. 8 gehört auch noch dazu, ich höre bei 7 auf. Werden nicht alle Völker ein Spottlied über ihn singen und durch doppeldeutige Reden Spott mit ihm treiben? Sie werden sagen, wehe dem, der das vermehrt, was ihm nicht gehört. Er vergrößert Schulden, indem er Zinsen nimmt, obwohl es ein Pfand gibt. Wie lange noch? Werden sich diejenigen, die dir Zinsen zahlen müssen, nicht plötzlich gegen dich wenden? Sie werden aufwachen und dich zittern lassen und du wirst für sie zur Beute. Mit großem Ehrgeiz Geld sammeln, immer neidisch sein auf den, der gerade mehr hat, das hat logische Konsequenzen, das hat Folgen. Habakuk sagt, wer raubt, wird irgendwann beraubt werden. Wenn jemand viel Geld erwirbt, dann hat das meistens den Grund, dass man es irgendjemanden anderen genommen hat. Nicht alles Geld ist klauen, aber wenn man viel Geld erwirbt, heißt es meistens, dass man es von irgendjemanden genommen hat oder bekommen. Und das rächt sich. Reichtum ist nur ein Pfand. Es ist geliehen und es kann trotz aller Sicherheiten, die wir uns so aufbauen, auch immer schneller weg sein, als es uns lieb ist. Deshalb haben viele reiche Menschen auch sehr viel Angst um ihr Geld. Und auch ich kenne das, als ich Student war und von 30 Euro die Woche gelebt habe, habe ich mir relativ wenig Sorgen über mein Geld gemacht, sobald ein bisschen was in meinem Kühlschrank war. Und jetzt, wo ich deutlich mehr Geld verdiene, zerbreche ich mir viel mehr den Kopf über das Geld. Wir gucken uns den zweiten Zeigefinger an, der geht direkt weiter und passt ganz wunderbar. Habakuk 2, 9 und 11. Wehe dem, der auf ungerechten Gewinn aus ist, das bringt Unheil über sein Haus. Er baut sich auf den Höhen ein Nest, um sich vor den Bösen zu retten. Was du beschlossen hast, bringt Schande über dein Haus. Du hast viele Völker verkleinert und dir dadurch selbst geschadet. Sogar die Mauersteine werden schreien und die Holzbalken werden ihnen antworten. So ein bisschen die Fortsetzung vom ersten Zeigefinger. Da steht nichts anderes, wer andere ausbeutet, auf den fällt dies zurück. Eine schöne Sache, da steht ein Haus bauen, auf der Höhe ein Nest. Ich muss gestehen, mich erinnert das total an Grenzzäune oder an gated communities. Also beschützen, was wir haben, eine Absicherung. Wenn ich etwas unbedingt beschützen will, dann ist das oft, und das müsst ihr aushalten, himmelschreiender Egoismus. Wenn ich etwas unbedingt beschützen will, dann ist es meistens Egoismus. Man muss kein Geschichts- oder Politikexperte sein, um zu verstehen, dass viele aktuelle politische Probleme damit zusammenhängen, dass früher jemand anderen ordentlich ausgebeutet hat. Die ganzen ost- und westdeutschen Konflikte, die es gab, haben unter anderem ihre Ursache darin, dass die DDR als billige Produktionsstätte missbraucht wurde. Oder auch wir Mitteleuropäer haben jahrzehntelang davon profitiert, dass in Afrika, Indien, Pakistan und ihr könnt viele weitere Länder anführen, sehr, sehr billig und menschenunwürdig für uns gearbeitet wurde. Die Not anderer Länder hat uns reich gemacht. Vielleicht fühlt ihr euch nicht reich, das mag sein, aber wir haben Wohlstand. Ich sehe bestens gekleidete Menschen, die alle so aussehen, als ob sie heute schon was gegessen hätten und die vermutlich auch ein Dach über dem Kopf haben. Unser Wohlstand ist nicht nur durch technischen Fortschritt und Fleiß zustande gekommen, sondern ganz maßgeblich durch die Not in anderer Menschen. Und viele Kriege in der Welt wurden geführt, weil reiche Länder ihre Interesse wahren wollten und wenig Rücksicht auf die Bevölkerung genommen haben. Und was ist die Folge, die logische Konsequenz? Eine Folge, die wir immer wieder spüren, sind Flüchtlinge zum Beispiel. Und es werden vermutlich in der Zukunft noch viel mehr werden. Und um uns um diese Menschen zu kümmern, ist eigentlich, und wenn das jetzt ganz hart klingt, keine christliche Nächstenliebe, sondern logische Konsequenz. Karma. Für all unsere Ausbeutung. Und das stellt Habakuk schon vor tausenden von Jahren fest, dass wenn man jemand anderen ausbeutet, wenn man auf Kosten anderer Menschen lebt, dass das Konsequenzen hat und dass das irgendwann auf einen selbst zurückfällt. Einfach gesagt, wer egoistisch an sich denkt und andere ausbeutet, auf den fällt genau dies zurück. Manchmal halt auch auf die Kinder, Enkel oder Urenkel. Und genauso geht es auch weiter. Der dritte Zeigefinger ist nichts anderes als wehe dem, der andere unterdrückt oder wer rücksichtslos ist. Ich lese mal vor, Habakuk 2, 12 und 14. Wehe dem, der eine Stadt mit Blut baut und eine Siedlung auf Unrecht gründet. Kommt nicht das vom Herrn Zebaoth? Ganze Völker plagen sich und dann kommt doch das Feuer. Sie mühen sich für nichts. Die Erde wird von der Erkenntnis erfüllt sein, wie herrlich der Herr ist, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. Eine Stadt mit Blut bauen. Das erinnert mich irgendwie an Stadien in Katar, an Nazi-Bauten und man kann das ganz viel weiterführen. Eine Stadt mit Blut bauen. Und auch der vierte Zeigefinger geht so weiter, den lese ich jetzt nicht vor. Da steht nichts anderes als wehe dem Gewalttätigen, der dich betrunken macht, sich über dich lächerlich macht, dich demütigt. Und die Konsequenz ist, seine Ehre wird irgendwann zur Schande werden. Seine Selbstherrlichkeit, sein Großtun, sein sich aufspielen wird am Ende Lächerlichkeit. Jede Kultur, und es gab großartige Kulturen, beeindruckende Reiche, jedes Weltreich hat bisher immer irgendwann sein Ende gefunden. Keine Schreckensherrschaft der Welt hat ewig gehalten. Babylon, die Römer, die Osmanen, Stalin, Hitler, man kann das fortsetzen. Und auch heutige Aggressoren werden irgendwann vergehen. Es wird alles ein Ende haben. Wenn es an mir persönlich geht, lieber schneller als später. Aber ihr wisst ja auch aus der letzten Predigt, Gott ist irgendwie langmütig. Er hat Zeit, er hat Geduld und oft auch irgendwie eine ganz andere Perspektive auf Dinge als wir. Und der fünfte Zeigefinger, damit schließen so die Weherufen, da merkt man auch, okay, das ist jetzt so das, was alles auch ein bisschen zusammenfasst, ist wehe dem, der sich selber einen Gott baut. Also der etwas in seinem Leben so weit hochstellt, dass er alles andere dem unterordnen muss. Zum Beispiel könnte ich mein Haus ganz hochstellen, mein Eigenheim und alles andere dem unterordnen. Dann kann es sein, dass ich am Ende meines Lebens ein ganz wunderbares, sehr, 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 sehr ansehnliches Haus habe und in dem vermutlich alleine sterbe, weil ich keine Zeit hatte, mich um Menschen zu kümmern. Oder jemand, der seiner Arbeit alles unterordnet, wird vermutlich sehr erfolgreich sein, vielleicht sogar irgendwann reich und wohlhabend und sich am Ende seines Lebens vermutlich fragen, warum habe ich das eigentlich alles gemacht? Also was bleibt von der viel investierten Zeit? Oder jemand, dessen Leben sein Auto ist. Das kannte ich als Jugendlicher, bis ich festgestellt habe, wie teuer diese Dinger sind. Wo das Auto das Wichtigste ist, wo man die Felgen jeden Tag mit der Zahnbürste putzt. Wenn jemand einen Unfall baut, dann ist es fast garantiert, dass er depressiv wird. Das ist ein lebenseinschneidendes Ereignis. Und Leute, denen das Auto weniger wert ist, die kriegen einen Kratzer da rein und sagen, yo, da gehe ich halt einmal mit dem Lackierstift drüber und gut ist. Jemand, der sein einziges Glück in Freundschaft, Beziehung und Sexualität sucht, und das versuchen wir wahrscheinlich alle zwischendurch, wird vielleicht feststellen, wie menschlich, doof und unbefriedigend die anderen doch sein können. Gerhard Meyer hat mal gesagt, großartiger Satz, der Mensch, der seine Sehnsucht nicht auf Gott ausrichtet, giert nach den geschaffenen Gütern dieser Welt, ohne satt zu werden. Der Mensch, der seine Sehnsucht nicht auf Gott ausrichtet, giert nach den geschaffenen Gütern dieser Welt, aber wird nicht satt. Das Leben mit allem Ehrgeiz zum eigenen Vorteil zu führen, bringt am Ende nichts. Und das steht auch in Markus 8, 36. Was bringt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden an seiner Seele nimmt? Was bringt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden an seiner Seele nimmt? Durch die ganze Bibel durch wird davor gewarnt, den eigenen Vorteil nicht auf Kosten von anderen zu suchen. Und es werden auch die Konsequenzen aufgezeigt. Der Garten Eden, Noah, die Wüstenwanderung bis hin zur Bergpredigt und auch in den Paulusbriefen. Das zieht sich durch. Es gibt immer eine Konsequenz auf Verhalten. Und jetzt provoziere ich euch mal ein bisschen. Ich glaube auch, dass wir uns oft, und ich nehme mich damit rein, einen Vorteil verschaffen wollen. Wir wollen uns manchmal abheben von anderen Menschen. Zum Beispiel, wenn wir unsere Kinder auf bessere Schulen schicken, damit sie nicht mit den anderen Kindern auf der gleichen Schule sind. Oder wenn wir gewisse Viertel oder Menschen oder gar Bevölkerungsgruppen meiden. Oder wenn wir auffällige oder andersdenkende Menschen bloßstellen, wenn wir uns über sie lustig machen. Wenn wir keine Gelegenheit auslassen zu erklären, warum wir genau diese Menschen schlecht oder die christliche Variante sündig oder ekelhaft finden. Wir uns vielleicht durch unsere Kleidung, durch unsere Autos oder durch unsere Häuser abheben wollen. Klar machen, dass wir nicht so sind wie die anderen. Wenn wir wollen, dass es uns unbedingt besser geht als den anderen oder wenn wir uns vor bestimmten Menschen und ihrem Leben unbedingt schützen wollen, dann hat das Konsequenzen, wie bei Habakuk. Logische Konsequenzen. Spätestens unsere Kinder werden uns mit ihrem Verhalten zeigen, was wir ihnen beigebracht haben. Und ich meine nicht, dass wir nicht genießen dürfen, was Gott uns schenkt. Gar nicht, im Gegenteil. Jesus war gar kein Eremit, gar kein Einsiedler, auch wenn er manchmal so dargestellt wird. Er wusste das Leben zu genießen und er war auch nicht allen teuren Dingen abgeneigt. Aber er hielt sich nie für was Besseres. Er suchte immer den Kontakt zu den Menschen, die anders waren, die ausgestoßen waren. Er machte keinen Bogen um ihre Häuser, um ihre Viertel, um ihre Schulen oder um ihre Bars, wie sie halt damals hießen. Ich glaube, Jesus würde ganz sicher keinen Grenzschutz betreiben. Er würde nicht aus den schlimmen Vierteln wegziehen. Er würde vermutlich den Luxus eines Autos zwischendurch genießen, aber ganz bestimmt dreckige Menschen mitfahren lassen. Habakuk sagt eigentlich die ganze Zeit, sowas kommt von sowas. Schuld zieht Schuld nach sich. Egoismus zieht Egoismus nach sich. Gleiches wird mit Gleichem vergolten, zumindest wenn es gut läuft. Und wenn ich jemandem etwas nehme, dann kommt er vermutlich zurück und nimmt es sich später wieder gewaltsam zurück. Reiz, Reaktion, Aggression, Rückschlag. In jedem Krieg, in jeder Flüchtlingskrise, jeder wirtschaftlichen Not wird irgendwie deutlich, keiner verhält sich richtig, auf beiden Seiten. Am Ende tun sich alle weh und es ist nur eine Frage der Zeit, bis genau das passiert. So sehen unsere Lösungen total oft aus. Ich finde, das sieht man auch gerade in der Ukraine so deutlich. Wir beantworten Krieg mit Krieg, Waffen mit Waffen und die Alternative, die einige Frieden nennen, lässt aber grob gesagt auch irgendwie den Stärkeren gewinnen und den Schwächeren hilflos zurück. Also alles, was man macht, wirkt irgendwie so, als ob man Gleiches mit Gleichem vergilt, aber keine echte Lösung schafft. Mich macht das Ganze ziemlich traurig, weil es menschliches Versagen auf ganzer Linie ist. Und man sieht irgendwie, dass sich Menschen anstrengen, sich Gedanken machen und der Krieg immer noch nicht vorbei ist. Gott wäre nicht Gott, wenn er für diesen Teufelskreis, oder wir können ihn auch Karma-Kreisel nennen, nicht eine Lösung hätte, etwas, was besser ist, was den Ausweg schafft, etwas, was all diesem menschlichen Versagen, diesem Reizreaktion irgendwie ein Ende setzt. Es gibt nämlich in diesen Wehrufen einen Gegenspieler, also einen Antagonisten. Und das ist ein bisschen einfacher als gedacht. Es gibt etwas, was diese Wehrufe unterbricht, was so dazwischen steht, obwohl es eigentlich gar nicht da reinpasst. Und das lese ich euch mal vor. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Habakuk 2, Vers 14. Da geht es eigentlich darum, Stadt mit Blut bauen und Siedlung auf Unrecht gründen. Und dann steht da in Vers 14, die Erde wird von der Erkenntnis erfüllt sein, wie herrlich der Herr ist, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. Die Erde wird von der Erkenntnis gefüllt sein, wie herrlich der Herr ist. Und ganz am Ende der Wehrufe, Vers 20, Kapitel 2, Vers 20, der Herr aber ist in seinem heiligen Tempel, vor ihm soll die ganze Welt still sein. Vor ihm soll die ganze Welt still sein. Gottes Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit steht all diesem menschlichen Desaster gegenüber. Jetzt wirst du vielleicht sagen, das ist doch keine Lösung. Also Gottes Herrlichkeit hat ziemlich wenig mit unserem menschlichen Versagen zu tun. Es gibt einen Spruch, normalerweise mag ich so Kalendersprüche gar nicht, aber den hier finde ich gut. Sag nicht Gott, wie groß dein Problem ist, sondern sag deinem Problem, wie groß dein Gott ist. Ich glaube, in diesem Spruch steckt genau dieses Prinzip drin. Herrlichkeit Gottes als Lösung. Sag nicht Gott, wie groß dein Problem ist, sondern sag deinem Problem, wie groß dein Gott ist. Gottes Herrlichkeit als Gegenüber für menschliches Versagen. Es geht nicht darum, irgendwie ein Problem direkt zu lösen, sondern Gottes Herrlichkeit ihm gegenüberzustellen. Das klingt total abstrakt. Vielleicht denkt ihr, wie soll ich damit denn irgendein halbwegs realistisches Problem in meinem Leben lösen? Ich verdeutliche es mal an einem Beispiel. Wir hatten eine ganze Zeit lang in unserem Leben einen Schäferhund. Der war toll. Und irgendwann hatte ich dem beigebracht, dass der vorne nicht aus der Tür rauslaufen darf. Und das hatte den Vorteil, dass man den ganzen Sommer über die Tür offen lassen konnte. Und der saß da an der Schwelle und guckte halt raus. Und wenn Leute vorbeikamen und den Hund sahen, hatte das Auswirkungen auf ihr Verhalten. Total. Wenn die kleine bellende Hunde zum Beispiel dabei hatten, dann haben sie die auf den Arm genommen. Oder sie haben einmal interessiert geguckt. Man merkte, man hielt kurz inne. Es hatte eine Auswirkung, obwohl dieser Hund da einfach nur saß und nichts gemacht hat. Er war einfach nur da und trotzdem veränderte er das Verhalten. Manchmal will meine Tochter aus Lego was bauen und es funktioniert nicht und ist total frustriert und dann stampft sie auf den Boden und wirft die ersten Steine und vielleicht beleidigt sie sogar. Und wenn ich dann dazukomme, merke ich, okay, die Atmosphäre ändert sich. Ich muss noch gar nichts gemacht haben, aber weil sie vielleicht aus ihrer Erfahrung weiß, okay, mit Papa kriege ich dieses Haus, das ich bauen will, fertig gebaut, macht das schon was mit ihrer Haltung. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Anwesenheit, die kleine Form von Herrlichkeit, schon reicht, um etwas zu bewirken. Der Schäferhund ist nicht Gott, ich bin es auch nicht, aber unsere Anwesenheit macht einen Unterschied, obwohl wir gar nicht so herrlich sind. Gottes Herrlichkeit, wenn man das verstehen will, kann man sich eine Stelle im Alten Testament anschauen, und zwar in 2. Mose 33. Wie sieht diese Herrlichkeit aus? Was ist das eigentlich? 2. Mose 33. Mose möchte nämlich Gottes Herrlichkeit sehen. Ich lese vor, 2. Mose 33 ab Vers 18. Mose bat, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Da sagte Gott, ich will all meine Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und mit wem ich Erbarmen habe, mit dem habe ich Erbarmen. Und weiter sagte Gott, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Und der Herr fügte hinzu, aber siehe, da ist ein Platz in meiner Nähe. Stell dich da auf den Felsen. Und wenn dann meine Herrlichkeit vorüberzieht, will ich dich in den Felsspalt stellen. Solange ich vorüberziehe, werde ich meine Hand über dich halten. Danach werde ich meine Hand wegziehen und du kannst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Gottes Herrlichkeit ist so überwältigend, so sehr eindruckmachend, dass von vorne zu sehen es nicht auszuhalten wäre. Das hebräische Wort Kabod steht für Schwere, Ehre, Anerkennung, Würde, Herrlichkeit, Majestät. Und es wird in der Bibel benutzt, um zum Beispiel Wohlstand, Pracht, üppige Bäume und Felder, fruchtbares Leben, die Größe von Städten, die Blüte einer Kultur zu beschreiben, aber auch die segnende Kraft Gottes, seine Würde, seine Verheißung, das Umsetzen von dem, was er ankündigt und letztlich auch seine königliche Majestät und sein geschichtsveränderndes Eingreifen. Für all diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, gibt es Bibelstellen, wo genau das deutlich wird. Es wird Gottes Herrlichkeit benutzt, um diesen Vorgang zu beschreiben. Seine Würde, seine Größe, sein Segnen, sein Eingreifen. Es erschlägt einen förmlich, wenn man wirklich versucht zu verstehen, was die Herrlichkeit Gottes ist. Es ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Und was ich mir am besten immer vorstellen kann mit dieser Mose-Geschichte, wo es darum geht, okay, es ist so krass, dass ich es, das Sehen mich vergehen lassen würde. Ich kann das nicht aushalten. Man beginnt leise zu ahnen, warum Mose Gott nur von hinten sehen durfte. Und auch, warum das Allerheiligste im Tempel so lange verborgen war. Warum das zu war. Gottes Herrlichkeit will aber Auswirkungen haben. Das Reich Gottes im Hier und Jetzt. Gottes Herrlichkeit unterbricht diesen Teufelskreis von Schuld und Konsequenz, auch von meiner eigenen Schuld und meinem Versagen. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit meine Schuld gesühnt wird, wieder gut gemacht wird und vergeben ist. Also auch den Teufelskreis von meiner Schuld, meinem Versagen und der logischen Konsequenz darauf, all das, was das mit sich bringt, hat Jesus durchbrochen, indem er am Kreuz für uns gestorben ist. Jesus starb auch am Kreuz für die Dinge, für die ich mich schäme, was ich nicht wahrhaben will. Er will, dass ich heil werden kann, dass ich ein Ja zu mir finden kann, damit ich begreifen kann, ich bin ein vollständig geliebtes Kind Gottes. Und Jesus starb auch für meine Ängste, das, was mich lähmt, das, was euch lähmt, das euch vielleicht die Kehle zuschnürt, was mich hilflos sein lässt, weil er alle Mächte dieser Welt besiegt hat. Das ist ein Beziehungsangebot. Nehmt es an, es tut gut. Es ist das, was dem fürs Leben und für die Ewigkeit den Unterschied schlechthin macht. Und das Beste kommt noch. Das, was Mose nur so von hinten sehen durfte, wird irgendwann mal die ganze Welt erfüllen, wenn Jesus wiederkommt. Trotzdem bleibt so ein bisschen, neben all dieser faszinierenden Theorie, wie kann denn Gottes Herrlichkeit mein Hier und Jetzt verändern? Wie kann ich denn hier und jetzt mit Gottes Herrlichkeit der Ungerechtigkeit trotzen in meinem Leben und in dem Leben von anderen? Ich finde es wichtig, dass man, wenn man glaubt, wenn man die Bibel versteht, wenn man sich mit Themen auseinandersetzt, dass man sich einmal mit der Theorie so richtig auseinandersetzt und auch, dass man sich begeistern lässt davon. Und oft macht auch allein das einen Unterschied. Selbst wenn ich noch keine Lösung für mein praktisches Problem habe, wenn ich einmal verstanden habe, wie Gott ist, dann macht es einen Unterschied. Aber ich glaube auch, dass es angewendet werden muss. Also der Inhalt der Bibel, auch der Inhalt dieser Predigt, muss in eure ganz persönliche Sprache übersetzt werden, in euer ganz persönliches Leben. Was ist, wenn du dich von Menschen nicht gesehen fühlst oder wenn du dich ungerecht behandelt fühlst? Wenn du den Eindruck hast, das Leben meint es nicht gut mit dir, du bist immer derjenige, der es aushalten muss und andere werden beschenkt. Ich glaube, wenn du dir bewusst machst, dass Gott dich sieht, das kann man machen, indem man zum Beispiel in der Bibel liest, wenn du singst, Lieder singst, wenn du meditierst, wenn du das Vaterunser betest, wenn du einen Segen aussprichst, wenn du dir einen Segen aus der Bibel immer wieder vorliest oder wenn du dich von anderen segnen lässt, wenn du für dich beten lässt, dann wird dir Gottes Größe, Gottes Herrlichkeit bewusst und das ändert deinen Blick. Und wenn ich in die Bibel schaue oder in die Kirchengeschichte, dann stelle ich fest, das kennen die Menschen. Genau das. Ich habe ein Problem, ich habe eine Schwierigkeit, ich wende mich an Gott. Erstmal finde ich keine Lösung. Und trotzdem stelle ich fest, okay, irgendwas verändert sich allein mit der Gottesbegegnung. Es ändert meine Perspektive darauf. Das kannte Mose, das kannte Abraham, das kannte Augustinus, das kannte Luther, das kannte Bonhoeffer und ich kenne das auch. Und ich glaube, viele hier im Raum kennen das auch. Wenn ich ein Problem habe und mich an Gott wende, mir bewusst mache, wie Gott ist, mich mit ihm beschäftige, dann macht das einen Unterschied. Mit dieser Grundlage kann ich dann zum Beispiel, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, auf Menschen zugehen, die ich eigentlich meiden will, eben weil sie mich ungerecht behandeln. Ich habe das total oft, wenn mir jemand etwas sagt, was mich tief verletzt, dann fühle ich mich wie gelähmt. Und wenn ich innehalte, Pause mache, Gott begegne, dann ändert sich was. Und dann kann ich diesen Menschen auf einmal wieder begegnen. Was ist, wenn es Streit gibt bei euch, die kleine Form von Krieg? Ich glaube, Gottes Herrlichkeit öffnet uns die Augen für Frieden. Wenn ich sauer bin und innehalte, mich auf Gott besinne, dann passiert Folgendes. Zuerst merke ich, ändert sich mein Puls. Es wird langsamer, ich werde ein bisschen entspannter. Dann langsam ändern sich meine Gedanken, irgendwann meine Taten und am Ende auch meine Worte. Das finde ich total schön zu beobachten. Wenn ich richtig sauer bin, wenn ich mich etwas richtig umtreibt, dann und ich Gottes Herrlichkeit zulasse, sage, hey Gott, so sieht's aus, sei hier. Dann ändert sich erst mein Puls, dann meine Gedanken, irgendwann das, was ich tue und am Ende sogar das, was ich sage. Und auch im Krieg gibt es Menschen, die Gottes Nähe suchen und die machen einen Unterschied, egal ob sie jetzt Politiker, Generäle oder Soldaten sind. Es gibt total die wunderbaren Geschichten von einzelnen Personen, die im Krieg einen Unterschied gemacht haben, weil sie Christen waren, weil sie Gottes Nähe gesucht haben und weil sie Gottes Herrlichkeit in ihrem Leben gespürt haben. Wenn ich Menschen sehe, die ich aus irgendeinem Grund abstoßend finde, dann verändert Gottes Herrlichkeit meinen Blick auf sie. Ich glaube, die größte Ungerechtigkeit ist nicht, dass es Menschen schlechter geht als mir, sondern die größte Ungerechtigkeit ist, dass ich mich für etwas Besseres halte. Und ich glaube, genau das verändert Gott, wenn er mit seiner Herrlichkeit anwesend sein darf. Wenn ich meinen eigenen Vorteil auf Kosten anderer verschaffen will, dann macht Gottes Herrlichkeit mich gelassen. Es schenkt mir nämlich die feste Überzeugung, dass ich gar nichts verpasse, wenn ich hier und da auf etwas verzichte oder teile. Gottes Herrlichkeit macht mich gelassen zu verstehen, ich verpasse nichts, wenn ich teile oder verzichte. Gottes Gerechtigkeit, die mir bewusst wird, ist total herrlich und kann große Auswirkungen haben, im Kleinen und im Großen. Gottes Herrlichkeit kann mein Kaufen und Verkaufen beeinflussen. Gottes Herrlichkeit kann mir helfen, Teilen als Grundprinzip meines Lebens zu betrachten. So wie Gerd gesagt hat, Gottes Herrlichkeit kann dafür sorgen, dass ich an der Kasse jemanden vorlasse, was mir nicht mehr so wichtig ist, dass ich der Erste bin oder am schnellsten durchkomme. Kann dafür sorgen, dass ich am Fußgängerüberweg anhalte und die ganze Horde von Kindern rüberlassen, bevor ich weiterfahre. Kann, wenn ich an der Kasse stehe und jemand vor mir lange braucht, weil er mit seinem Portemonnaie nicht zurechtkommt, dafür sorgen, dass ich ihm das Geld gebe, was er für seinen Einkauf braucht. Gottes Gerechtigkeit, Gottes Herrlichkeit kann dafür sorgen, dass wenn ich in einem Streit kurz innehalte, statt direkt zu reagieren, den Kreislauf von Reiz und Reaktion unterbrechen. Gottes Herrlichkeit kann dafür sorgen, dass ich einem ungepflegten Menschen, den ich weder sehen noch riechen will, in die Augen schaue und mit ihm rede, wie ich es mit anderen Menschen auch tun würde. Anderen das Geben, Schenken oder Sagen, was ich eigentlich selber gerne hätte, das bewirkt Gottes Herrlichkeit. Ich glaube, nur Gottes Herrlichkeit schafft richtig nachhaltige Gerechtigkeit. Und ich wünsche mir, dass ich und dass ihr diese Herrlichkeit viel häufiger wie Mose einfordert. So, jetzt möchte ich deine Herrlichkeit sehen, Gott, komm jetzt in mein Leben, zeig mir, dass du wirklich da bist. Und wie Habakuk diese Herrlichkeit der Ungerechtigkeit gegenüberstellen. Also einmal Gottes Herrlichkeit einfordern, innehalten und Gott sagen, ich will jetzt deine Größe, Allmacht und Herrlichkeit, hier und jetzt. Aber auch gegenüberstellen der Ungerechtigkeit. Ich glaube, Gott wohnt durch seinen Geist in mir und wenn ich hier stehe, macht das, ähnlich wie bei dem Schäferhund, einen Unterschied, ob ich eben da bin oder nicht, ob ich gehe oder bleibe. Einfach, indem ich genau hier bin und nicht weglaufe und dann auf Gottes Wirken warte. Für genau das steht auch das Lied, was wir gleich zusammen singen wollen. Dafür steht das Kreuz. In diesem Lied wird deutlich, wie Gottes Herrlichkeit unserer Menschlichkeit, all diesen Teufelskreisen von Ungerechtigkeit und der Reaktion darauf, bricht. Gnade statt Gericht. Hoffnung statt Verzweiflung. Treue ohne Maß und Erbarmen ohne Grenzen. Und ich füge hinzu, auch ohne Grenzzäune. Liebe, die wirklich befreit und Herrlichkeit, die sich Bahn bricht.